Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit der Römerbriefbetrachtung. Paulus spricht in diesem Brief das Thema der Rechtfertigung an und als Unterpunkt dazu entfaltet er das christliche Leben. Im 8. Kapitel spricht Paulus davon, was im Leben eines Menschen durch Gott neu werden kann. Der neue Leib ist das Thema, das Paulus im 8. Kapitel seines Römerbriefs ab Vers 23 behandelt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Dieser Vers ist niederschmetternd für alle, die meinen, Kennzeichen eines Christen sei sein ewiges Lächeln. Lächle deine Sorgen fort mag gut sein als Motto für Rotarier, aber es ist keine christliche Methode. Wir seufzen in unserem Körper. Vor einiger Zeit in meinen mittleren Jahren stieg ich manchmal die Treppen hinab mit einem Seufzer auf den Lippen, weil mir die Knie so weh taten. Meine Frau meinte, ich sollte nicht so seufzen. Ich erwiderte, Seufzen ist biblisch. Nicht nur bei Paulus, auch der Psalmist berichtet, ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Psalm 6, Vers 6. Auch unser Herr Jesus Christus hat geweint. Obwohl ich glaube, dass er ein fröhlicher Mensch war, gab es Zeiten, wo er weinen musste. Weiter mit Vers 24. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wir sind gerettet auf Hoffnung, spricht vom Kreuz, dem Werk Christi für uns und von unserem Glauben an ihn. Doch das ist nicht alles. In Zukunft werden wir einen erlösten Leib haben. Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Also, Glaube, Hoffnung und Liebe sind die wesentlichen Bestandteile im Leben eines Gläubigen. Es gäbe keine Hoffnung, wenn schon alles Wirklichkeit geworden wäre. Eines Tages wird die Hoffnung einmünden in die Umwandlung der Wirklichkeit durch Gott. Ja, einst werden Glaube und Hoffnung in der Herrlichkeit vergehen, die in uns zum Vorschein kommen wird. Nur die Liebe bleibt. Paulus fährt fort in Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Vor Jahren hielt der Theologe Dr. Arno Clemens Gäbelein einen Vortrag. Dabei hat ihn ein sehr begeistertes Gemeindeglied mit lautem Amen ständig unterbrochen. Das ärgerte Dr. Gäbelein. Schließlich sagte er, »Bruder, die Schrift sagt, dass der Geist selbst uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Sprechen Sie es daher bitte nicht aus, wenn es der Geist Gottes sein sollte.« »Sind Sie schon einmal im Gebet zu Gott gekommen, ohne zu wissen, wofür Sie beten sollten?« Alles, was man tun kann, ist, zu ihm zu kommen und Vater sagen. In solchen Zeiten hilft der Geist unserer Schwachheit auf. Weiter mit Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wenn ich also im Gebet zu Gott komme und sage, Herr, ich möchte, dass du es so und so machst, wie ich es gewöhnlich tue, bekomme ich vielleicht keine Antwort, wie ich sie erwarte. Es kann auch herrlich sein, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich weiß nicht, um was ich bitten soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich komme als dein Kind zu dir. Und ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und dann vertritt der Geist Gottes uns entsprechend dem Willen Gottes. Ein weiteres Thema schließt sich in Vers 28 an. Der neue Ratschluss. Da geht es um die neue Bestimmung, die neue Zielsetzung Gottes. Wenn man den Römerbrief als das großartigste Buch der Bibel ansieht und das 8. Kapitel als sein Gipfelmassiv, dann ist dieser Vers 28 die Spitze des Berges. Gottes Ratschluss garantiert die Erlösung der Sünder. Die nächsten drei Verse zeigen den Aufwärtsgang der Erlösung, wie es der britische Theologe William Sunday ausgedrückt hat. Vers 28 lautet: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich übersetze das so: Aber wir wissen, mit göttlichem Wissen, dass für die, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten zusammenarbeiten, für die nämlich, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Der Evangelist Dr. Reuben R. Torrey war ein großer Mann Gottes. In der von ihm gegründeten Gemeinde bin ich 21 Jahre lang Pastor gewesen. Er wurde oft geschmäht und missverstanden. Er kannte die Bedeutung dieses Verses und er nannte ihn ein weiches Kissen für ein müdes Herz. Viele von uns haben ihre Häupter eher auf Römer 8, Vers 8 gebettet. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt. Aber wir wissen noch etwas. Alle Dinge dienen zum Besten, sogar das Seufzen. Die Formulierung »Wir wissen« wird 5-mal im Römerbrief gebraucht und »Wissen allein« kommt 13-mal vor. Es bezieht sich auf das, was allgemeines Wissen des Christen ist, nämlich das, was der Heilige Geist wahrmacht. Wissen bläht auf, aber die Liebe baut auf, sagt Paulus in 1. Korinther 8, Vers 1. Das ist ein Wissen, das der Heilige Geist in unseren Herzen als wahr erkennbar macht. Der Erweckungsprediger Charles Spurgeon pflegte zu sagen: Ich brauche niemanden, der mir erklärt, wie Honig schmeckt. Ich weiß es. Und ich kann sagen, dass ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich brauche darüber nicht zu diskutieren. Ich weiß es. Denen, die Gott lieben, ist wie ein Vereinsabzeichen für die Gläubigen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, sagt Paulus in Galater 5, Vers 6. Die Liebe ist das Kennzeichen. Der Apostel Johannes sagt: Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. 1. Johannes 4, Vers 10 bis 12. Es fällt Ihnen vielleicht schwer zu glauben, dass Gott Sie liebt, und Sie haben Mühe, Gott zu lieben, wenn Sie andere Christen hassen. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, sagt Johannes. 1. Johannes 4, Vers 19. Was Freude und Glanz in Ihr Leben bringt, ist die aufrichtige Liebe zu Gott. Alle Dinge, gute und schlechte, helle und dunkle, süße und bittere, leichte und schwere, fröhliche und traurige, Wohlstand und Armut, Gesundheit und Krankheit, Ruhe und Sturm, Angenehmes und Leid, Leben und Tod. Dieses Dienen zum Besten ist bewirkend zu verstehen und bedeutet, dass Gott in allem aktiv ist. Es gibt keine Zufälle. Denken Sie an den Patriarchen Josef im Alten Testament. Als der auf sein Leben zurückschaute, ein Leben, das voll war von Schicksalsschlägen, Enttäuschungen und Leiden, konnte er doch seinen Brüdern, die für sein Unglück verantwortlich waren, sagen: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. 1. Mose 50, Vers 20. Und ich bin zuversichtlich, dass wir als Kinder Gottes eines Tages auf unser Leben zurückschauen und sagen können: Alle Dinge haben zum Besten gedient. Solch einen Glauben an Gott brauchen wir. Wir dürfen wissen, dass er dafür sorgt, dass alle Dinge zum Besten dienen, weil er derjenige ist, der alles veranlasst. Er ist der, der alles antreibt. Und doch rufen wir oft wie Jeremia: Warum hast du mich in Not kommen lassen? Siehe Jeremia 11, Vers 14. Vor vielen Jahren lief in San Francisco eine gläubige Frau während eines Erdbebens mitten in die Trümmer, in das Gebiet der Verwüstung und hat gelächelt. Eine Freundin fragte sie: Wie kannst du in so einer Tragödie lächeln? Ihre Antwort war: Ich freue mich, dass ich einen Gott habe, der die Welt erschüttern kann. Wie großartig, wenn man dem Leben und dem Tod furchtlos entgegentreten kann. Beachten Sie, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die berufen sind, und zwar nach seinem Ratschluss. Das ist für viele Leute schwer zu schlucken. Die Berufenen sind diejenigen, die nicht nur eine Einladung erhalten, sondern sie auch angenommen haben. Und sie sind von oben geboren, das heißt, sie kennen die Liebe Gottes aus eigener Erfahrung. Paulus beschreibt drei Gruppen von Menschen, und ich denke, das sind auch die drei Gruppen, die es heute in unserer Welt gibt. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 23 und 24. Da gibt es also erstens die Juden, die auf Religion vertrauen, Ritus und Ritual. Zweitens sind da die Griechen, also die Nichtjuden, die auf Philosophie und menschliche Weisheit vertrauen. Für sie war das Kreuz eine Torheit. Drittens gibt es die Berufenen, eine Gruppe aus Juden und Griechen, die nicht wegen ihrer Religion oder Weisheit erwählt worden sind. Gott hat sie berufen. Für sie ist das Kreuz das Dynamit, die alles sprengende Kraft Gottes zur Erlösung. Die Gerufenen haben Gottes Ruf gehört. Das ist wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie gehen hinunter zu einem Sumpf und da sind 10 Schildkröten. Sie sagen zu den Schildkröten, ich möchte euch gerne das Fliegen beibringen. 9 von ihnen sagen, wir haben kein Interesse, es gefällt uns hier unten, wir finden es sehr angenehm in dieser Umgebung. Eine Schildkröte sagt, ja, ich würde gerne fliegen. Das ist die Schildkröte, die gerufen ist, und das ist diejenige, die fliegen lernt. Und das hat mit den anderen Schildkröten nichts im Geringsten zu tun. Sie sind Schildkröten, weil sie das eben sind. Ich sage Ihnen, die Verlorenen sind verloren, weil sie es so wollen. Es gibt niemand auf dieser Erde, der dazu gezwungen ist, verloren zu sein. Jeder ist verloren, weil er sich dafür entschieden hat, verloren zu sein. Vor Jahren wollte sich in den Südstaaten, wo ich damals lebte, ein Junge einer Kirche anschließen. Da haben ihn die Mitarbeiter der Gemeinde einer Prüfung unterzogen. Sie fragten ihn, wie bist du gerettet worden? Seine Antwort war, Gott hat seinen Teil getan und ich habe meinen Teil getan. Sie dachten, mit seinem Glauben stimme etwas nicht, deshalb bohrten sie nach. Was war denn Gottes Teil und was war dein Teil? Seine Erklärung war gut. Er sagte, Gottes Teil war Erlösen und mein Teil war Sündigen. Ich bin von ihm weggerannt, so schnell mein sündiges Herz und meine rebellischen Beine mich tragen konnten. Er rannte hinter mir her, bis er mich eingeholt hatte. Ich dachte, so bin auch ich gerettet worden. Das kann die Tatsache nicht umstoßen oder zum Wanken bringen, dass es bei Gott gilt, wer will, der komme, und wer glaubt. Der amerikanische Prediger Henry Ward Beecher hat es ungewöhnlich ausgedrückt. Die Erwählten sind zu beschreiben mit jeder, der will, und die Nicht-Erwählten mit jeder, der nicht will. Und es ist alles nach seinem Ratschluss. Und wenn Sie Ihr Herz noch nicht mit Gottes Ratschluss und Gottes Willen in Einklang gebracht haben, dann ist es Zeit, dass Sie das tun, weil dieses Universum Gott gehört. Er hat es gemacht. Ich weiß nicht, warum er eine runde und keine quadratische Erde gemacht hat. Er hat mich nicht gefragt, wie ich sie gerne hätte. Er machte sie rund, weil er sie rund haben wollte. Sein Ratschluss wird ausgeführt werden, und er hat die Weisheit und die Macht, ihn auszuführen. Was Gott auch tun mag, ist richtig. Kritisieren Sie Gott nicht und sagen Sie nicht, er hätte kein Recht dazu, die zu retten, die gerettet werden wollen. Er hat das Recht dazu. Er ist gerecht und er ist liebevoll, und alles, was Gott tut, ist richtig. In der Vergangenheit haben sich viele große Theologen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Einer von ihnen ist der britische Theologe Charles Simeon. In seinen Predigten über Römer 8 sagte er, es gebe 3 Gründe dafür, über die Lehre von der Erwählung zu predigen. Sie lege die Axt an die Wurzel des Stolzes, der Anmaßung und der Verzweiflung. Das gefällt mir. Da ist kein Platz für menschlichen Stolz in der Lehre von der Erwählung. Sie ist ganz allein Gottes Werk. Es ist seine Weisheit, sein Ratschluss, der ausgeführt wird. Der Wille Gottes kommt zu uns wie eine große Dampfwalze aus der Ewigkeit. Denken Sie nicht, Sie könnten sie aufhalten. Es ist wirklich besser, dass Sie aufspringen und sich mitnehmen lassen. Weiter mit Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Römer 8, Vers 29 und 30. Mit dem Wort denn knüpft Paulus an das in Vers 28 Gesagte an. Das denn erinnert daran, dass er nicht von jemandem spricht, der dazu erwählt ist, verloren zu gehen. Paulus spricht von den Berufenen, den Prädestinierten. Prädestination bezieht sich nie auf Verlorene. Sie finden es niemals gebraucht in Verbindung mit den Verlorenen. Sollten Sie jemals etwas über Prädestination zum Verlorensein hören, dann wissen Sie, dass das nicht schriftgemäß ist. Prädestination bedeutet, dass Gott denen, die er rettet, auch durchhilft. Die er aber ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Mit anderen Worten, dieser erstaunliche Abschnitt spricht über Heiligung. Und doch erwähnt Paulus hier nicht einmal das Wort Heiligung. Warum nicht? Weil die Heiligung das Werk Gottes ist im Herzen und im Leben des Gläubigen. Das ist Gottes ewiger Ratschluss und bedeutet, wenn der Herr als großer, guter oder oberster Hirte der Schafe anfängt mit 100 Schafen, dann hat er am Schluss immer noch 100 Schafe. Er wird kein einziges von ihnen verlieren. Sie wissen vielleicht, der Herr Jesus Christus hat im Lukasevangelium Kapitel 15 ein Gleichnis darüber erzählt. Da ist von einem Hirten, einem guten Hirten die Rede, der für Jesus Christus steht. Ein kleines Schaf geht verloren, ist weggelaufen. Sie denken vielleicht, er würde sagen, na, dann lasse ich es eben laufen, wir haben doch noch 99 sicher in der Herde. Das ist ein guter Prozentsatz. Aber das hier ist ein ungewöhnlicher Hirte. Er ist nicht mit 99 zufrieden. Wenn er den 100 Schafen Gerechtigkeit bringt, dann wird er auch 100 Schafe verherrlichen. Ich möchte das ganz persönlich sagen. Eines Tages wird er alle zählen, wenn sie hereinkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Aber wo in der Welt ist denn Vernon McGee? Na, sieht so aus, als hätte er es nicht geschafft. Na, dann lassen wir ihn eben laufen. Denn es haben sowieso schon viele Leute gemeint, er würde es nicht schaffen. Ich kann nur sagen, danke Gott, dass er uns nicht laufen lässt. Dieser Hirte geht und sucht uns. Die Lehre von der Erwählung bedeutet, dass der Herr mit 100 Schafen nach Hause kommt. Das ist keine furchtbare Lehre, es ist eine wundervolle Lehre. Sie bedeutet, dass Vernon McGee dabei sein wird. Und sie bedeutet, dass Sie dort sein werden, wenn Sie auf Christus vertraut haben. Das ist eine sehr tröstliche Lehre in diesen ungewissen Tagen, in denen wir leben. Weiter mit Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Was sollen wir nun hierzu sagen? Meine Antwort ist, was kann ich noch dazu sagen? Das ist so wunderbar, da bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Wer kann wider uns sein, heißt, Gott ist auf unserer Seite. Niemand ist dazu in der Lage, uns in seiner Gegenwart anzuklagen. Paulus fährt fort in Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat Abrahams Sohn verschont, aber nicht seinen eigenen. Weil er seinen Sohn gab, um für uns zu sterben, deshalb gibt er uns alles, was wir brauchen. Vielleicht sagt da jemand, und wenn ich nicht durchhalte? Er wird das für sie tun. Er wird sie halten. Seine Schafe sind geschützt. Es liegt nicht daran, dass sie kluge Schafe wären. Ein Schafzüchter in St. Angelo, Texas, meinte zu mir, Schafe sind dumm. Oh ja, und sie sind auch wehrlos. Sie haben keine scharfen Klauen oder Krallen, um sich zu beschützen. Sie können nicht einmal sehr schnell rennen. Sie sind liebe, kleine, hilflose Tiere. So ein kleines Schäfchen, ist das in Sicherheit? Ja. Aber ist es ein schlaues Schaf? Nein, ein dummes. Dieses Schaf ist sicher, weil es einen wunderbaren Hirten hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Dwight L. Moody sagte, »Stellen Sie sich vor, ich gehe in das feinste Juweliergeschäft im Land und dort bringt man mir den kostbarsten Diamanten. Und der Besitzer sagt, er gehört Ihnen. Dann sage ich, Sie meinen doch nicht, dass Sie mir diesen wertvollen Diamanten gebe. Sie meinen doch nicht, dass Sie mir diesen wertvollen Diamanten geben. Er sagt, doch, den gebe ich Ihnen. Wenn er ihn dann mir gibt, glauben Sie vielleicht, ich hätte Hemmungen, ihn um etwas braunes Einschlagpapier zu bitten, um ihn darin einzuwickeln und mit nach Hause zu nehmen? Gott gab seinen Sohn, um für mich zu sterben. Warum wissen wir dann nicht auch, dass er uns alles gibt, was wir in diesem und in dem zukünftigen Leben brauchen? Mit dieser Frage im Hinterkopf stellt Paulus weitere Fragen in den Versen 33 und 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Die von Gott Auserwählten sind gerechtfertigte Sünder. Gott hat seinen Thron hinter ihnen platziert. Wer will sie verdammen? Niemand kann das. Weshalb? Weil Christus gestorben, ja vielmehr auferstanden ist. Christus hat alle Verdammnis weggenommen und die Gläubigen sind gerettet aufgrund der vierfachen Tat Christi. Erstens, Christus ist für uns gestorben. Er wurde um unserer Sünden willen dahingegeben. Zweitens, Christus wurde um unserer Rechtfertigung willen von den Toten auferweckt. Drittens, er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist gerade jetzt dort oben, denn er ist der lebendige Christus. Haben Sie ihn nötig? Warum rufen Sie ihn nicht einfach an? Viertens, er tritt für uns ein. Haben Sie heute schon gebetet? Auch wenn Sie es versäumt haben, er hat es nicht versäumt. Er hat für Sie gebetet. Dieses vierfache Werk Christi ist der Grund dafür, weshalb niemand Gottes Auserwählte beschuldigen kann. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Paulus erwähnt hier alles, was man sich nur vorstellen kann. Ist es nicht denkbar, dass Trübsal oder Kummer uns von der Liebe Christi trennen? Nein, das lässt er nicht zu. Not oder Angst? Mag ich auch denken, Gott hat mich im Stich gelassen, das hat er nicht. Verfolgung, das heißt auf Basis gesetzlicher Regelungen. Es bedeutet, da gibt es Leute, die eine Kampagne gegen sie durchziehen, aber auch das wird sie nicht von der Liebe Christi trennen. Oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, das ist übrigens eine kurze Biografie des Paulus. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Dinge uns nicht von der Liebe Christi trennen können. Weiter mit Vers 36. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das ist ein Zitat aus Psalm 44. Um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Wer auf Gottes Seite steht, den wird das etwas kosten. Meinen ersten Job hatte ich als Junge von 15 Jahren im Schlachthaus. Ich arbeitete direkt neben dem Mann, der mit einem scharfen Messer den Schafen die Kehle durchschnitt. Das zu sehen, wie diese Tiere zu Hunderten geschlachtet wurden, war ein schrecklicher Anblick. Mir wurde übel dabei, dass ich nach draußen gehen musste, um mich in der frischen Luft zu erholen. Und ehrlich gesagt kann es einen krank machen, wenn man sieht, was in unseren Tagen einigen Menschen, die Gott gehören, angetan wird. Aber selbst das kann uns nicht von der Liebe Gottes scheiden. Paulus bekennt in Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wie kann ein Schaf, das geschlachtet werden soll, weit überwinden? Das ist eine weitere Paradoxie des christlichen Glaubens. Was bedeutet es, weit zu überwinden? Es bedeutet, Hilfe von einem anderen zu bekommen, der den Sieg für uns erringt und der niemals zulässt, dass wir verlieren. Der Sieg gehört Christus, nicht uns. Das siegreiche Leben ist nicht unser Leben, es ist sein Leben. Und das hat zur Folge, was Paulus in Vers 38 und 39 sagt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Denn ich bin gewiss bedeutet, er weiß es. Tod kann uns nicht scheiden. In Wirklichkeit bringt er uns in seine Gegenwart. Die Reaktion von vielen der frühen christlichen Märtyrer, wenn man ihnen mit dem Tode drohte, war: Danke, ihr werdet mich direkt in die Gegenwart meines Erlösers bringen. Solchen Leuten kann man keinen Schaden zufügen. Leben. Oft ist es schwieriger, sich dem Leben zu stellen als dem Tod. Aber auch die Versuchungen des Lebens, unsere Misserfolge, Enttäuschungen, Ungewissheiten und Leiden werden uns nicht von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus unserem Herrn ist. Engel. Und ich denke, er meint hier eher die gefallenen Engel, Mächte und Gewalten, das sind geistliche Feinde des Gläubigen. Siehe Epheser 6, Vers 12. Gegenwärtiges bezieht sich auf unsere jetzigen Umstände. Zukünftiges bezieht sich auf alles, was die Zukunft bereithält. Hohes und Tiefes hat irgendwie für mich Anklänge an das Raumfahrtzeitalter, in dem wir leben. Noch eine andere Kreatur schließt all das ein, was wir noch anfügen möchten. Es meint, absolut gar nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus ihren Brennpunkt hat. Erlösung ist eine Liebesgeschichte. Wir können ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Siehe 1. Johannes 4, Vers 19. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Wir haben dieses Kapitel begonnen mit keiner Verdammnis, wir schließen es mit keiner Trennung und dazwischen dienen alle Dinge zum Besten. Könnte man daran noch etwas verbessern? Im 8. Kapitel des Römerbriefs war die Rede von einem neuen Leib und davon, dass der Heilige Geist hilft in der Situation gegenwärtiger Schwäche. Gottes neuer Ratschluss garantiert die Rettung des Sünders durch eine neue Gewissheit, die begründet ist in Gottes Liebe zu uns. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel ist das 9. Kapitel im Römerbrief an der Reihe. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.